Hallo und herzlich willkommen zu Jobs Inside, der Karrieretalk. Wir sind Helena
und Ellen
und sprechen in diesem Podcast über verschiedenste Jobs.
Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Jobs Inside, der Karrieretalk. Heute wieder mit einem wunderbar spannenden Beruf, finde ich. Helena, wie geht's dir? Alles gut?
Mir geht's gut soweit. Ich melde mich aus dem jetzt mittlerweile grauen Darmstadt. Bin aktuell im Rhein-Main-Gebiet unterwegs und bin noch gesund, Gott sei Dank. Bei dir sieht es ja ein bisschen anders aus, hast du gesagt.
Ja, etwas angeschlagen. Ich denke, der eine oder andere wird es vielleicht hören. Vielleicht fällt es auch keinem auf. Mir fällt es auf jeden Fall auf, aber ist nicht so schlimm. Ich bin auf jeden Fall fit. Ja, ich finde, wir haben heute einen Beruf, der ist für mich so ganz fern ab von meiner Realität gefühlt. Aber dann irgendwie auch doch nicht, weil es geht um Personen und einen Bereich, der für die meisten vielleicht so unsichtbar erscheint, aber für unsere so innovative und technisch affine Welt unfassbar bedeutend und entscheidend ist. Ich will dafür gar nicht so viel vorwegnehmen. Stell dich einfach mal vor, wer bist du und welchen Beruf bringst du uns heute mit?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Anja und ich habe euch den Beruf Software Engineer mitgebracht bei Zeiss. Ich sage vielleicht nochmal kurz was zu Zeiss, weil viele denken einfach mal, Zeiss ist, oder denken einfach, dass es mit Brillengläser zu tun hat, Objektive, Messtechnik. Es ist halt einfach super hardwarelastig und mittlerweile ist auch einfach die Software immer wichtiger geworden, so wie bei der Mikroskopie, wo ich bin. Und genau da bin ich mit meinem Team aktiv und wir integrieren AI-Lösungen in unsere Mikroskopie-Software. Das heißt, wir bringen quasi diese AI oder wecken die zum Leben. Einerseits in der Bildanalyse. Das heißt, es muss nicht mehr der Researcher oder der Kunde, je nachdem, wer vor der Anwendung sitzt, jede einzelne Zelle selbst markieren und finden, sondern man kann einfach schlaue Algorithmen anwenden, die einem direkt sagen, wie viele Zellen gibt es da, wie groß sind die. Und es muss nicht mehr händisch und manuell gemacht werden, was ja auch recht fehleranfällig ist. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt gerade neu im Team so eine Art ChatGPT. Das sagt mittlerweile wahrscheinlich jedem was, was ChatGPT ist.
Wir haben quasi Freund und Helfer.
Ja, genau. Und so einen Freund und Helfer haben wir quasi gerade auch in die Software reingebracht für den Kunden. Das heißt, es heißt Microscopy Copilot. Und der Kunde hat quasi einen Buddy jetzt an der Seite, den er fragen kann, ja, was ist denn das eigentlich? Was ist denn Instant Segmentation beispielsweise? Was ist das für ein Algorithmus? Was macht der? Oder wie kann ich das denn umsetzen? Also wie kann ich jetzt meinen Ablauf in der Software aufsetzen, dass ich diesen Algorithmus verwenden kann? Und ja, das hilft natürlich dem Kunden allgemein.
Crazy. Also den Beruf hatten wir auch bisher noch nicht. Und dann auch dieses Gepaarte mit Mikroskopie. Super, super spannend. Wenn du hast jetzt gerade auch so gesagt, das ist jetzt mal so ein bisschen abseits von den Fragen, die wir dir gestellt haben. Du hast gesagt AI. Also da springt mir irgendwie so direkt so, okay, Mikroskopie, weiß nicht, in der Chemiebranche, dann AI. Habt ihr da irgendwie nicht Angst, dass da irgendwas passiert? Weiß nicht.
Nein, also ich würde erstmal sagen, gerade sind es Algorithmen, die auf Bilder angewendet werden. Das heißt, da kann nichts passieren. Das ist safe. Und natürlich gibt es auch dementsprechende Security-Leute, die das Ganze vorab irgendwie anschauen und dementsprechend auch bewerten, ob das angewendet werden darf, welche Vorkehrungen getroffen werden müssen, dass das safe ist, auch für den Kunden.
Na gut, da bin ich und ich glaube, die zuhören, gut beruhigt, dass da auf jeden Fall drauf geachtet wird. Sehr schön. Kann ich wieder nachts gut schlafen. Aber starten wir mal so ein bisschen von vorne, weil deine Vita ist ja schon ein bisschen länger, sag ich mal so. Wir haben ja vorweg schon mal ein bisschen gequatscht. Aber was hast du eigentlich ursprünglich gelernt? Wie bist du da jetzt eigentlich zur Softwareentwicklung gekommen? Bist du nachts aufgewacht und hast gesagt, ja, coden, darauf habe ich Bock.
Nee, tatsächlich überhaupt nicht. Also ich glaube, ich habe mich so lange gegen Informatik entschieden, bis ich mich dann wirklich dafür entschieden habe. Und das war das erste Mal in der Schulzeit. Ich habe nach der 10. Klasse von einem Gymnasium auf ein Berufskolleg gewechselt. Da hatte ich die Möglichkeit, Informatik, also Schwerpunkt Informatik zu wählen. Was habe ich gemacht? Wirtschaft und Sprachen. Habe dann quasi auch Wirtschaftsabitur mit einer Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin gemacht in der Schule. Im Anschluss daran bin ich dann an die Uni, habe Ethnologie und Soziologie studiert im Magister, war kurzzeitig mal, glaube ich, für 2-3 Wochen in der Informatik eingeschrieben, weil ich nicht in Soziologie reingekommen bin. Also eventuell hätte ich Ethnologie und Informatik schon früher studiert. Es wäre eine sehr wilde Kombination geworden. Genau, und dann nach meinem Erststudium, nachdem ich das abgeschlossen habe, hat es mir irgendwie dann doch keine Ruhe gelassen, dass ich es einfach mal ausprobiere. Ich hatte immer Angst vor Mathe. Das war irgendwie gefühlt für mich so der Endgegner. Und habe gedacht, so, boah, das schaffe ich eventuell nicht. Und irgendwann habe ich gedacht, jetzt oder nie. Ich meine, was kann ich verlieren, wenn ich es nicht einfach ausprobiere? Und habe angefangen. Auch wieder normales Uni-Studium in Mainz. Da habe ich dann recht schnell gemerkt, dass es mir irgendwie ein bisschen zu theoretisch ist, weil ich meine, es war das Zweitstudium und potenziell wollte ich auch keinen Master machen, weil ich dann irgendwann auch mal anfangen wollte zu arbeiten.
Ja. Irgendwann, wie alt warst du da?
Ich überlege gerade, ich glaube 26, wenn wir das fragen dürfen. So um den Dreh. Okay. Genau. Und ja, habe dann hinterher an die Hochschule nach Darmstadt gewechselt, da die deutlich praxisorientierter ist. Und sie haben auch ein bisschen mehr einen technischen Hintergrund. Ich hatte dort die Möglichkeit, Robotik als Wahlpflichtfach zu machen. Das hatte ich an der Uni nicht. Da hätte ich dann wieder sowas wie BWL als Wahlpflichtfach machen müssen, was ich ja schon vorher im Abi hatte. Und da habe ich gedacht, wenn ich jetzt irgendwas mit einem technischen Studium mache, dann auch richtig. Gerade die Robotik-Sachen haben mir dann auch massiv viel Spaß gemacht. Also gerade das, wo ich gar nicht mit gerechnet hatte. Ich bin in das Studium reingegangen, habe gedacht, so, ja, vielleicht kann man das ganz gut kombinieren mit irgendwie Datenbanken, Data Mining, irgendwie sowas. Das passt ja ganz gut mit Soziologie. Und ich bin dann ich habe recht schnell festgestellt, dass die technischen Sachen mir viel eher liegen als das, was irgendwie datenlastig ist. Und das hat mich dann ziemlich von mir selbst überrascht.
Es ist einfach wie so ein roter Faden, würde ich sagen, dass oft unsere Gäste wirklich auch so Learning by Doing dazu gekommen sind und dann gemerkt haben, das macht mir Spaß, das liegt mir. Also es ist ja auch nicht unbedingt geradlinig wieder der Lebenslauf. Wie unfassbar spannend und finde ich, zeigt auch wieder, wie das Leben spielt. Und einfach machen, lag mir da schon wieder auf der Zunge, wie immer, ja. Schön, aber wie bist du dann jetzt zu deinem heutigen Arbeitgeber gekommen? Gab es da so ein entscheidendes Ereignis oder hast du gesagt, okay, das interessiert mich jetzt mit Mikroskopie? Oder wie bist du auf Zeiss auch aufmerksam geworden?
Boah, mit Mikroskopie, also ich hatte Zeiss als Arbeitgeber erstmal so gar nicht auf dem Schirm, gerade mit Software. Und tatsächlich ist eine ehemalige Kollegin von meinem allerersten Job bei Zeiss gelandet. Also wir haben ungefähr zeitgleich damals die Firma verlassen. Ich habe noch eine Zwischenstation woanders gemacht. Sie ist direkt zu Zeiss gegangen und sie hat mir 2 Jahre lang erzählt, wie toll es ist, bei Zeiss zu arbeiten, wie toll die Arbeitsatmosphäre ist, wie toll das Produkt ist. Und irgendwann habe ich gedacht, so ja, also vielleicht schaue ich mir das auch mal an, habe eine interessante Stelle gefunden, habe mich dann aber erstmal nicht getraut, mich selbst bei Zeiss zu bewerben. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ich bin erst über einen Recruiter gegangen. Der hat mir dann erzählt, dass ich zu schlecht für Zeiss bin. Das heißt, mich nie einstellen würde.
Das ist ja gemein.
Und,
ich hoffe, der ist nicht mehr da.
Also, der war nicht bei Zeiss, es war so ein LinkedIn-Recruiter, der mich kontaktiert hat. Okay. Und er hat mir gesagt, ich habe vorher in meinem alten Job halt mit älteren Technologien gearbeitet. Aber es ist ja alles irgendwie, das Rad wird ja nicht neu erfunden, nur weil man jetzt gerade mit älteren Technologien arbeitet. Man kann sich in alles einarbeiten. Und er hat mir dann wirklich verkauft, so, Zeiss, elitär, da würde ich nicht genommen werden. Und ich hatte dann so ein schlechtes Gefühl nach diesem Gespräch, dass ich ihm eine Nachricht geschrieben habe, dass ich nicht mit ihm zusammenarbeiten möchte, weil er mich einfach so schlecht gemacht hat. Und dann habe ich selbst nach Stellen geguckt und habe mich dann auch über die Bekannte von meinem ersten Job bei Zeiss empfehlen lassen, wurde eingeladen zum Vorstellungsgespräch innerhalb von einer Woche und ja, wurde genommen.
Nimm das, zu schlecht.
Nimm das, ja.
Nimm das. Ich hoffe, ihr hört diese Folge und ist jetzt richtig irgendwie sauer oder überdenkt mal so ein bisschen, wie er mit Menschen umgeht. Und anstatt, weiß nicht, jemanden niederzumachen, einfach mal ein bisschen supporten, hilft ja, ne? Kostet ja nichts. Ja, aber wie kommst du, weil das ist, ich finde es so verrückt, ich kenne Carl Zeiss tatsächlich von der Mikroskopie und sehe das immer auf den Mikroskopen und jetzt, du hast ja so eine Faszination, das haben wir so im Vorgespräch so ein bisschen rausgehört, für Software und Mikroskopie, dieses Gepaarte, wie kam das zustande, wie ist das so für dich?
Ich meine, ich habe schon immer ich habe vorher im regulierten Umfeld gearbeitet, viel im medizinischen Bereich, Life-Science-Bereich. meiner ersten Firma hatten wir auch Reader, also dass da auch irgendwas ausgewertet wurde und dann man sich irgendwelche Ergebnisse bekommen hat. Und irgendwie der Schritt zur Mikroskopie war dann gar nicht mehr ganz so groß, weil ich einfach wieder was Nützliches tun wollte in meinem Job. Das ist mir massiv wichtig, dass ich irgendwie einen Mehrwert schaffe. Ich wollte was Neues machen und gerade die Bildanalyse und Mikroskope fand ich dann einfach super spannend. Also ich meine, das war ein Feld, mit dem ich mich vorher gar nicht auseinandergesetzt habe. Und einfach die Möglichkeit, was Neues zu lernen, gerade in dem Bereich. Also es ist halt so viel, was man einfach lernen kann, wo ich vorher einfach überhaupt nicht mit in Kontakt war. Und da bietet einfach gerade Zeiss mir die Möglichkeit, nicht nur mich in IT weiterzubilden, sondern auch in dem Feld drumherum.
Ja, man hat halt immer, wenn man so an Mikroskope denkt, so gar nicht diese Software im Kopf. Das finde ich auch immer so, also hätte ich irgendwie nie gedacht, aber ergibt ja schon Sinn. Also wäre komisch, wenn nicht, wenn da keine Software mittlerweile dahinter sitzt.
Ja, die Datenmengen sind auch massiv groß, die Bilder, die aufgenommen werden. Das Mikroskop steht auf dem Tisch und die Software lebt. Ja, läuft nebendran und es wird mittlerweile recht viel automatisiert und im Nachhinein die Bilder. Also ich bin ja meistens irgendwie in dem Prozess, dass die Aufnahme schon abgeschlossen ist. Das heißt, was irgendwie davor passiert mit dem Mikroskop, da habe ich recht wenig Kontakt zu, sondern ich bin wirklich an dem Punkt, die Bilder wurden schon aufgenommen und der Kunde möchte sie dann auswerten.
Um das nochmal, also jetzt nochmal unabhängig von den festen Fragen, um das für mich auch nochmal persönlich so ein bisschen greifbarer zu machen, weil ich wirklich, also es ist für mich so ein komplettes Neuland irgendwie, ich habe mich damit noch nie befasst. Was sind dann konkret deine täglichen Aufgaben? Also du kommst ins Büro, machst du Homeoffice, also geht es schon über Homeoffice auch und was machst du dann?
Ich kann vielleicht mal so einen typischen Montag erzählen, weil der Montag tatsächlich immer recht ähnlich abläuft. Mein Team ist in Scrum organisiert, das heißt, wir sind ein selbstorganisiertes Team. Wir entwickeln in kleineren Intervallen immer wieder Mehrwert für unsere Produkte. Und ganz wichtig, auch unsere Meetings sind alle auf Englisch, also sobald jemand dabei ist, der englischsprachig ist, ist es auf Englisch. Das heißt, es ist recht selten, dass es mal wirklich komplett auf Deutsch läuft, die Meetings. Und so ein Montag ist für mich, ich stehe recht früh auf. Das heißt, ich bin tatsächlich zwischen 7 und 8 fange ich an zu arbeiten, was in der IT doch schon eher früh ist.
Komisch.
Im Vergleich zu meinen Kollegen.
Hört man doch eigentlich auf.
Hab dann erstmal Zeit für mich. Also ich kann mir selbst die Arbeit einteilen. Also das, was halt gerade ansteht, das von Nachrichten beantworten, wieder irgendwie up-to-date kommen, was irgendwie noch gestern passiert ist oder freitags passiert ist, nachdem ich weg war. Sachen abschließen. Meistens laufen dann morgen eher so kleinere Sachen ab, weil 10.15 Uhr ist dann unser erstes Team-Meeting, das Daily, wo wir uns dann mal kurz synchronisieren mit dem Team. Was steht an? Gibt es irgendwelche Blocker? Braucht irgendjemand Hilfe? Ist irgendwas passiert, von dem Leute wissen sollten, dass gerade irgendwo ein Thema auf ist? Im Anschluss ist direkt dann das nächste Meeting montags immer. Das heißt, das ist unser Refinement-Meeting. Das heißt, wir gehen unsere ganzen Aufgaben drüber, die in der nächsten Zeit anstehen, gucken, ob es irgendwelche Unklarheiten gibt, sprechen drüber, ob irgendwas noch fehlt, ob wir andere Kollegen mit einbeziehen müssen, weil uns da irgendwie Kompetenzen fehlen in dem Bereich und versuchen es dann so weit aufzuschreiben, dass natürlich dann in den nächsten Zyklus jemand anfangen kann, damit zu arbeiten und schätzen auch die Arbeit ab, mit, nach bestem Gewissen sozusagen ab. Genau, und im Anschluss ist dann der Nachmittag und da ist wieder die Arbeit, also es ist zur freien Verfügung. Also wir können uns wirklich selbst einteilen, wann wir arbeiten oder was wir arbeiten. Also Arbeit ist quasi da, also zugeteilt. Zum Beispiel einen Bug, also ich kann eine Fehlerbehebung machen im System. Mal ganz plakativ gesagt, ich klicke auf einen Button und irgendwas passiert nicht. Das wäre wahrscheinlich mit noch der einfachste Fall, der bei uns auftritt, dass ich irgendwo hinklicke und irgendwas passiert nicht. Und dann müsste ich quasi suchen, woran liegt das und die Funktion wiederherstellen. Potenziell dann auch noch Tests dazu schreiben, dass man frühzeitig feststellt, dass dieser Fehler nicht wieder auftritt. Ja, andere Möglichkeiten wären, an einer Neuentwicklung zu arbeiten, dass wir irgendwie, wie beispielsweise bei diesem Co-Piloten, den wir jetzt haben, also den Microscopy Co-Pilot, diesen Buddy für den Kunden, dass das Chatfenster neu entwickelt werden muss. Und dann arbeitet man halt ja in kleinen Iterationen daran, dieses Chatfenster, ja, für den Kunden passend mit Design und Funktionalität zu entwickeln.
Ja, ich habe auch direkt eine Zwischenfrage. Du hast jetzt gesagt, wenn du jetzt zum Beispiel so einen Bug behebst, der Bug war vorher nicht da und auf einmal ist er da, wie kann der einfach so entstehen?
Boah, manchmal kann das auch einfach sein, dass andere Teams irgendwas entwickeln und das einen Einfluss darauf hat, was man vorher nicht absehen kann. Die Software, an der wir arbeiten, die ist ziemlich groß und komplex. Das heißt, manchmal weiß man gar nicht, dass man gerade irgendwas macht, dass irgendein anderen Team oder ein anderes Produkt gerade irgendwie einen Schaden, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, zufügt. Ja, ich meine, es gibt ja auch Teile der Software, die mittlerweile schon älter sind, wo eventuell nicht alles mit Tests hinterlegt ist. Mhm. Das heißt, entweder fällt es auf dadurch, dass auf einmal ein Test fehlschlägt, es fällt auf, weil ein Tester oder durch irgendwelche anderen Tests oder Worst Cases, es fällt beim Kunden auf, das wäre natürlich richtig schlecht. Aber normalerweise fällt es dann doch recht frühzeitig auf bei solchen Sachen, wenn so Kernfunktionalität gerade betroffen ist. Manchmal kann auch sein, dass auf dem Entwicklerrechner es anders funktioniert als tatsächlich im Installer. Und dann stellt es unser Test dann recht schnell fest und dann so, oh mein Gott, ja, aber irgendwas war bei mir auf dem System anders. Ja, it works on my machine.
Verstehe. Okay, nee, weil das habe ich mich immer so gefragt, so wenn es doch vorher funktioniert hat, warum, wie kann das passieren, dass es auf einmal nicht mehr geht? Aber krass, also arbeitest du quasi in einem Team mit sehr, sehr vielen Softwareentwicklern zusammen?
Mit sehr, richtig? Sehr vielen nicht, sondern im Scrum haben wir ja recht kleine Teams. Das heißt, in meinem Team sind aktuell 3 Leute, also 3 Entwickler.
Okay.
Wir haben aber noch viele andere Scrum-Teams, die halt genauso an der Software arbeiten. Also zu dritt, wir sprechen uns auch super viel ab. Also das heißt wirklich, wenn irgendwas ist, wir haben einen Chat immer offen, wo wir wirklich als Entwickler immer reinschreiben, so hey, mir ist das und das aufgefallen, weiß irgendjemand was dazu? Oder wir versuchen halt wirklich gut zu kommunizieren und machen auch hin und wieder einfach mal so, hey, lass mal schnell einfach telefonieren und herausfinden, woran es liegt. Auch in Pair-Programming-Sessions, dass wir einfach zu zweit, wenn es komplex ist, irgendwo draufschauen. Manche Leute kennen sich ja oder manche Kollegen kennen sich auch in anderen Bereichen viel besser aus als einer selbst. Und den zieht man dann auch dementsprechend dann mal hinzu.
Aber was würdest du jetzt so sagen? Also ihr seid viele Scrum-Teams mit vielen Softwareentwicklern. Was muss man so generell als Softwareentwickler so mitbringen, wenn man jetzt sagt, hey, ich will das werden, was muss ich für Voraussetzungen irgendwie erfüllen? Sei es jetzt Soft- und Hard-Skills, sag ich mal so. Wenn wen?
Was muss ein Softwareentwickler mitbringen? Also das Erste, was ich immer sage, ist eine hohe Frustrationsgrenze. Das hat mir mein Prof in meiner ersten Informatikvorlesung gesagt. Er hat gesagt, ohne kommt ihr nicht durchs Studium. Und irgendwo gebe ich ihm auch recht. Einfach, weil man oft an Probleme sitzt, die sich nicht einfach lösen lassen. Das heißt, man braucht ein bisschen Geduld und auch Ausdauer, dass man an Themen dranbleibt und nicht einfach aufgibt. Genau, also manchmal findet man auch einfach gar keine Lösung für irgendein Problem. Und damit muss man dann einfach ja auch klarkommen, dass man nicht der große Perfektionist ist, der für alles eine Lösung finden möchte. Sondern es kann einfach mal sein, dass man keine Lösung findet oder eine unzufriedene Lösung findet. Ja, ist manchmal frustrierend. Klar, für uns Entwickler, wir wollen ja immer das Beste dann auch irgendwo liefern, auch für unsere Kunden. Aber ja, manchmal muss man halt irgendwo den Mittelweg dann finden. Ja, was muss man noch mitbringen? Wie ich schon gesagt habe, man muss in einem Team arbeiten. Das heißt, man sollte dementsprechend auch teamfähig sein. Englisch ist immer ein großes Thema, weil die komplette Fachsprache einfach in der IT Englisch ist und auch viele Unternehmer so viel englischlastig sind einfach, also gerade bei internationalen Unternehmen. Ich denke, es gibt auch Unternehmen, wo es jetzt nicht unbedingt die große Voraussetzung ist, bei eher konservativen oder kleineren Unternehmen, die eher so lokal arbeiten. Ein anderes Thema ist wahrscheinlich auch das analytische Denken. Das heißt, dass man halt ja so eine gewisse Art und Weise beim Denken schon mit sich bringt, dass wenn man irgendwelche Probleme analysiert, dass man wirklich auch alles irgendwie mit berücksichtigen kann und die Zusammenhänge verstehen kann. Ja, sonst lernt man super viel im Studium, würde ich mal sagen. Also gerade an der praxisnahen Hochschule für mich habe ich super viel schon auch Programmieren gelernt, was eventuell an der Uni nicht immer der Fall ist. Und hier kann ich auch jedem nur empfehlen, recht frühzeitig auch wirklich sich einen Job in der IT zu suchen und nicht zu sagen, oh mein Gott, ich kann vielleicht noch gar nicht so viel. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht diejenige, die mit 5 Jahren angefangen hat zu programmieren und irgendwelche Projekte daheim gemacht hat. Ich meine, es gibt wirklich so Überflieger, die das seit der Jugend machen. Das heißt, da hatte ich dann tatsächlich auch irgendwann so, boah, bin ich eigentlich schon gut genug, um mir einen Werkstudentenjob in der IT zu suchen. Und ich meine, das ist der Punkt, wo man es lernt. Also da habe ich am meisten einfach gelernt in meinem Werkstudentenjob. Und da kann man teilweise auch echt coole Sachen machen, die man hinterher im Berufsleben dann gar nicht mehr so macht, weil man in Projekte eingebunden ist.
Ja, also ich merke schon, das ist nichts für mich. Wie sieht es bei dir aus, Elena? Wow. Aber Selbstreflexion habe ich auf jeden Fall. Ich glaube, ich hätte auch diese Frustrationsgrenze. Ich glaube, das wäre das Erste.
Ja, du bist ja auch eine kleine Perfektionistin, sind wir mal ganz ehrlich.
Ja, das dauert, das würde dann, glaube ich, zu lang dauern auch alles. Also da haben wir nicht die Zeit dafür, da kommen wir nicht mehr ran. Aber ich merke schon auch, wenn du über deinen Job redest und ich glaube auch, wenn du mit deinen Kollegen in den Meetings bist, Englisch ist da auf jeden Fall, also ist ja die Sprache, die dann am meisten auch genutzt wird. Da hat man auch diese Fachbegriffe. Ich meine, es gibt auch so einfache Begriffe wie Bug, aber ihr redet dann Fachbegriffen. Das kann für den einen oder anderen vielleicht schon so fast schon klingen wie eine Fremdsprache, eine eigene. Um das für alle mal zu erleichtern, finde ich unsere nächste Frage eigentlich ganz schön. Wie würdest du Softwareentwicklung einem 5-jährigen Kind erklären, um es so ganz plakativ zu machen?
Na, gute Frage. Ich würde wahrscheinlich sagen, hey, die Programmierung oder der Code, das ist so eine Art Zaubersprache. Diese Zaubersprache oder kann der Computer verstehen. Das heißt, alles, was ich da eintippe in meiner Zaubersprache, versteht der Computer. Und er kann dann aus dieser Zaubersprache Programme bauen oder Apps bauen, die dann am Ende auf dem Tablet von dir, von dem Kind sind, die man starten kann, wo man eine UI hat, wo man einfach sieht, was man tut. Oder man kann damit auch Roboter bewegen. Also man kann irgendwas eintippen und irgendwas bewegt sich. Das finde ich immer super spannend, wenn sich irgendwas bewegt, weil dann sieht man, was man tut. Also für mich war Informatik immer recht schwer greifbar. Und meine Mutter bringt immer das Beispiel, du hast immer gesagt, Anja, dass du irgendwas machen möchtest, wo du siehst, was du tust. Und deshalb habe ich am Anfang auch in recht robotiknahen Umfeld gearbeitet, weil ich es einfach cool fand, wenn sich irgendwas bewegt hat und ich direkt gesehen habe, was ich getan habe.
Das ist genauso wie früher, wenn man Videospiele gespielt hat, da hat man ja auch den Joystick bewegt und da hat sich dann innen drin was bewegt, ne? So, ja, gute alte Zeit. Springen wir mal direkt zur nächsten Frage. Erstmal danke dafür, dass du uns das so mit der Zaubersprache erklärt hast. Finde ich ein bisschen greifbarer jetzt tatsächlich. Scheint bin ich noch ein 5-jähriges Kind manchmal. Aber hast du noch weitere berufliche Ziele und welche Perspektiven hast du denn jetzt bei Zeiss? Weil du bist da jetzt schon ein bisschen. Aber willst du da dann quasi bleiben, wo du jetzt bist? Oder willst du nochmal so einen Karrieresprung machen? Gibt es da die Möglichkeit?
Ich meine, aktuell bin ich 1,5 Jahre bei Zeiss und arbeite jetzt auch seit letztem Jahr hin auf mein Advanced Software Architecture Zertifikat. Also ich habe letztes Jahr das Foundation Level als Software Architect gemacht und möchte mich einfach in dem Bereich weiterentwickeln, weil ich es einfach ein super spannendes Feld finde. Also das kann man sich ungefähr vorstellen wie einen Bauplan für die Software. Also quasi wie ein Bauplan für ein Haus gibt es einen Bauplan für Software. Und das stellt einfach sicher, dass man wartbare, erweiterbare Software auch in Zukunft hat. Da arbeite ich jetzt weiter auf jeden Fall dran, mache dieses Jahr auch noch 2 weitere Trainings in dem Bereich. Bin aber auch tatsächlich offen für andere Bereiche. Es kommt immer darauf an, ob mir die Stelle dann Spaß macht oder mich interessiert, ob das Projekt hinten dran passt. Zum Beispiel sowas wie eine technische Projektleitung finde ich zum Beispiel spannend. Und bei Zeiss gibt es natürlich super viele Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel ins Ausland gehen, das ist ein internationales Unternehmen. Das heißt, ich könnte auch mal fragen, ob ich irgendwo an einem anderen Standort vielleicht mal für eine Zeit arbeiten kann. Oder auch interner Wechsel ist natürlich auch möglich, dass ich von der Microscopy beispielsweise zu Med oder irgendwo anders hin wechsle. Das ist natürlich alles offen.
Das ist natürlich geil, wenn man bei so einem großen Unternehmen ist, ne? Das auch noch so überregional arbeitet, international.
Ja, ich wusste schon, als es der Begriff Ausland gefallen ist, musste ich sofort anschauen, weil das ist ihr Ding. Sobald man mit einem Unternehmen ins Ausland kann, das.
Ja, da direkt eingestellt. Da bin ich direkt dabei.
Ich finde, wenn man so an IT denkt und auch auf Softwareentwicklung, ich finde, dann hat man persönlich selber, ich weiß nicht, ob es mit mir so geht, so das Gefühl, das ist so eine richtig krasse Männerdomäne. Irgendwie nur so Männer, die sitzen an ihrem Laptop und machen irgendwas und kennen sich damit aus, vor allem IT auch. Das haben sich meistens früher in der Schulzeit auch nur die Jungs mehr so dafür interessiert. Ja, wie machst du das? Wie fühlst du dich in der Branche jetzt als Frau? Also hast du auch das Gefühl, das ist eher rar oder kommt es mehr? Oder ja, wie geht man als Frau in dieser Branche damit um?
Also aktuell würde ich sagen, also bei Zeiss fühle ich mich halt super wertgeschätzt. Wir haben, würde ich mal sagen, vergleichbar zu anderen Arbeitgebern, die ich hatte, deutlich höheren Frauenanteil auch in IT oder Software. Also wenn, da würde ich jetzt einschließen, Softwareentwickler, Softwarearchitekten, viele auch im automatisierten Test. Das heißt, die entwickeln ja auch viel. Und das ist schon deutlich mehr als in anderen Unternehmen, die ich bisher hatte. Bei meinem vorigen Job waren deutlich weniger Frauen in der Abteilung. Aber ich habe das Gefühl, es kommt auch immer mehr, dass immer mehr Frauen eingestellt werden. Während des Studiums war es teilweise krass, gerade an der Uni. Da habe ich so ein Beispiel, da saß ich irgendwann mal im Computerraum und dieser Computerraum hat sich immer mehr gefüllt. Ja, nur die Reihe, in der ich saß, war der. Außer ich saß da. Also es war halt ein bisschen weird.
Hat sich auch keiner zu dir dann getraut?
Der Computerraum war voll, nur meine Reihe war leer. Also es hat sich einfach niemand getraut, sich neben mich zu setzen. Das war einfach ein merkwürdiges Gefühl. Das war aber tatsächlich an der Uni, an der Hochschule war es dann wieder ganz anders. Kann auch nur ein Zufall gewesen sein. Also es war halt vor ein paar Jahren, war es vielleicht auch einfach noch anders.
Ich glaube, das geht ja jetzt auch immer mehr und mehr, dass so typische Männer-Domänenberufe von Frauen jetzt langsam auch angepackt werden. Das, glaube ich, macht jede einzelne Frau ein wenig stolz, würde ich jetzt mal so behaupten. Und wenn wir gerade bei dem Thema stolz sind, richtig gute Überleitung hier. Worauf bist du denn besonders stolz? Ich meine, du bist eine Frau in der IT bei einem sehr großen Unternehmen, einem namenswerten Unternehmen, sorgst dafür, dass eben Analytik passiert bei der Mikroskopie. Aber gibt es noch was, wo du sagst, da bist du so richtig, richtig stolz drauf, wenn du jetzt so mal auf deinen Karriereweg mal schaust?
Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, auf jeden Fall das Zweitstudium. Also es war echt nicht einfach. Ich habe teilweise bis zu 3 Jobs gehabt, um mir das Studium zu finanzieren. Das, ja, da war irgendwie nicht viel Freizeit nebenbei mehr ja, für mich irgendwie irgendwas Privates zu planen, weil ich mich einfach voll auf das Studium konzentriert habe und nebenbei gearbeitet habe auf mehrfachen Stellen. Und später dann quasi während des Studiums dann auch bei meinem ersten Arbeitgeber gelandet bin als Werkstudent. Meine Abschlussarbeit wurde als Patent angemeldet und für die Arbeit habe ich in der Firma dann noch einen Innovation Award bekommen. Und da habe ich mir gedacht, so, wer hätte das gedacht, dass ich mal eine Trophäe bekomme für Informatik. Also das war irgendwas, was ich mir überhaupt nicht vorher vorstellen konnte.
Ein Patent für was?
Ich habe eine automatisierte Lösung quasi geschrieben, um Pipettierparameter zu finden. Und das wurde zu dem Zeitpunkt dann auch noch im physischen Ansatz aus jemandem von einem anderen Standort kombiniert und das wurde dann gemeinsam als Patent angemeldet.
Krass, da hast du einfach als Werkstudentin sowas Krasses geleistet in dem Unternehmen.
Ja, das war ziemlich cool.
Also es lohnt sich, Werkstudenten einzustellen.
Ja. Das ist echt cool, ja.
Auch noch so ein Award. Es ist ja richtig krass. Ich glaube, das war so, ich glaube, so ein richtig guter Moment.
Auf jeden Fall. Also als der Anruf kam, so, hey, du hast den Innovation Award gewonnen. Ich so, hä? Ja, das war schon ziemlich cool.
Vor allem selber vielleicht in dem Moment so gar nicht so greifbar und also da woher kommt das? Also ist ja das ist schon crazy. Ist cool.
Gar nicht sehr schön gehabt zu dem Zeitpunkt.
Ja. Richtig schön.
Du hast halt einfach so deine Arbeit gemacht und gedacht, ja, das ist cool. Und auf einmal, ja, das ist sowas muss öfters passieren.
Ich liebe unsere Überleitung einfach. Du hast gerade gesagt, im Studium musstest du dich mit 3 Jobs gleichzeitig teilweise finanzieren. Ich denke, das ist heute anders und schon viel besser. Kommen wir zu einer unserer Lieblingsfragen. Die Gehaltsfrage. Du musst natürlich jetzt keine konkreten Zahlen nennen, aber ich denke, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen ist es immer ganz schön zu wissen, was kann ich in einem Unternehmen XY mit einer gewissen Position und einer gewissen Arbeitserfahrung dann auch irgendwann mal verdienen. Also wenn du jetzt keine konkreten Zahlen nennen, da ist vielleicht irgendwie so eine Range, wo wir uns so einpendeln können, für unsere Zuhörer.
Ja, das ist halt natürlich wieder super schwierig zu sagen, weil es einfach so viele Einflussfaktoren auf das Gehalt gibt und wie viel Aussage das hat. Beispielsweise bin ich ja vor 3 Jahren nach München gezogen und das Gehalt, was ich mehr hatte beim Umzug von Darmstadt nach München, das ist halt komplett für meine Miete draufgegangen. Also es sagt halt einfach irgendwie nicht wirklich viel aus, wenn ich jetzt sage, so viel habe ich da mehr verdient, das hört sich nach einer großen Zahl am Ende für irgendjemanden an. Aber es ist halt einfach komplett in die Lebensunterhaltungskosten reingegangen. Deshalb sollte man auf jeden Fall immer berücksichtigen, dass es regionale Unterschiede gibt. Es gibt in den Technologien massive Unterschiede. Deshalb kann ich gar nicht sagen, wie viel ein C++-Entwickler oder ein Webentwickler verdient. Da ist meistens viel besser, wirklich online zu schauen, weil die Angaben sind wirklich echt gut. Was, wenn man bei den Unternehmen schaut, ich glaube bei Glassdoor oder ähnliches, kann man gute Einblicke bekommen, was verdient ein Junior, was verdient ein Regular, was verdient ein Senior-Entwickler. Oder auch wenn ich irgendwie im Consultant bin, also zumindest habe ich da immer die Idee, dass Consultants gerade super viel verdienen, also gerade IT-Consultants in gewissen Bereichen. Deshalb finde ich es einfach schwierig, da irgendwie was zu sagen. Was man natürlich sagen kann, dass ich halt zusätzlich zu meinem Gehalt auch noch, wie gesagt, meine Trainings bezahlt bekomme. Die sind natürlich auch nicht so günstig und dann ist es manchmal viel mehr wert, irgendwie einen Arbeitgeber zu haben, bei dem man weniger Stress hat, an einem coolen Produkt arbeitet, seine Trainings bezahlt bekommt, sich weiterbilden kann, als irgendeinen Job zu haben, wo man halt irgendwie x Euro mehr verdient. Also das war zum Beispiel bei meinem letzten Wechsel, war es mir einfach super wichtig, dass ich die Möglichkeit habe, mich weiterzuentwickeln, und das Gehalt war dementsprechend nicht ausschlaggebend. Mit ausschlaggebend, aber es war halt nicht so dermaßen wichtig, dass ich unbedingt mehr verdienen muss.
Ja, also Mitarbeiter-Benefits, da einfach auch drauf schauen, nicht nur der Obstkorb, sondern ja, vielleicht auch sowas, was einen dann auch weiterbringt. Selbstverein, das ist schön.
Gibt es in der IT, weil das ist ja auch irgendwie immer von Beruf zu Beruf unterschiedlich mit den Benefits, gibt es so bestimmte Benefits in der IT, wo du sagst, die muss es einfach geben? Jetzt zum Beispiel, dass man seine Hardware sich selbst aussuchen darf. Das ist ja für manche so, die programmieren ja lieber bei Apple anstatt bei Microsoft.
Boah, nee, aber was ich wichtig finde, ist ein unbefristeter Arbeitsvertrag. Und den hatte ich bei meinem Arbeitgeber davor tatsächlich nicht. Und das sehe ich als Standard an in der IT, dass ich einen unbefristeten Arbeitsvertrag bekomme, einfach aufgrund der Sicherheit. Die Hardware kann ich mir nicht direkt aussuchen. Ich meine, ich arbeite auf .NET-Technologien. Das heißt, man hat viel irgendwie ein Windows-Betriebssystem am Laufen. Aber klar konnte ich bei der Einstellung sagen, so, hey, ich bin in dem und dem Team. Ich brauche jetzt aber doch mehr, als ich hier eigentlich stehen habe. Ich hatte zum Beispiel ein Business-Notebook erstmal da stehen, weil man nicht wusste, in welches Team ich komme. Und da hat sich dann recht schnell herausgestellt, okay, ich bin in einem Team, da brauche ich einfach einen Rechner mit etwas mehr Power. Und dann gibt es halt die Rechner, ja, die im Katalog stehen, da kann man sich was aussuchen. Und dann sagt man, das möchte ich haben und die Extras brauche ich.
Ja, das sind ja viele positive Sachen, die du bisher so gesagt hast von dem Beruf an sich. Aber gibt es auch negative Sachen? Haben wir so ein bisschen schon mal mitbekommen, diese Frustrationsrate. Aber gibt es noch was so richtig negativ an deinem Beruf ist, wo du sagst, das machst du einfach gar nicht gerne?
Ja, also für mich ist Sitzen, den ganzen Tag sitzen im Büro, das ist quasi der schlimme Part für mich an meinem Job. Ich bin ein Mensch, der sich unheimlich viel oder super gerne bewegt und ich bin super gerne draußen. Und das sehe ich als großen Nachteil, zumindest für mich in meinem Beruf, da ich immer das Gefühl habe, ich roste ein, wenn ich den ganzen Tag sitze. Ja, aber das ist irgendwie, man kann sich nicht beschweren. Ne? Ich meine, ich sitze im Warmen, im Trockenen, kann von zu Hause aus arbeiten, ich kann vom Büro aus arbeiten, kann mir das recht frei einteilen. Und diese Freiheiten hat auch nicht jeder Beruf, dass man sich einfach einteilen kann und sagen kann, so, nee, heute bleibe ich aber im Homeoffice.
Mhm. Du hast vorhin schon gesagt, als du ja, dich dann für Zeiss interessiert hast, dann wurde dir von einem unabhängigen Recruiter gesagt, deine Qualifikationen reichen nicht. Und auch als Werkstudent hast du gesagt, du hast mal mit Selbstzweifeln auch zu kämpfen gehabt. Und ich kann mir das auch vorstellen, vor allem in so einer Branche, wo es dann so 1-2 Ausnahmetalente gibt, die sich wirklich vielleicht seit die ein Kind sind oder ein Teenager sich damit befassen und richtige Brains sind, dass man sich da vielleicht nicht so gleichwertig fühlt. Hast du da auch mit Selbstzweifeln zu tun oder trifft auf dich dann das Hochstapler-Syndrom zu?
Ich würde sagen, jein. Also mittlerweile weiß ich ziemlich gut, was ich kann und was ich auch weiß. Früher habe ich mich durch sowas natürlich auch recht beeindrucken lassen, gerade im Studium. Dann sind dann irgendwelche Leute, die da irgendwas erzählen und es hört sich super schlau an. Und dann studiert man seine Zeit, man lernt was und dann sind immer noch diese gleichen Leute im Studium, die immer noch Fragen stellen. Und irgendwann stellt man fest, okay, also steckt halt überhaupt nichts hinter. Also ich meine, sie stellen halt einfach manchmal Fragen und Ja, also man muss es halt hinterfragen. Es hört sich am Anfang echt toll an, was sie erzählen, aber wenn man dann tatsächlich mehr weiß, weiß man, okay, ja, vielleicht sind sie doch nicht so klug. Also worin ich auch echt gut geworden bin, ist, dass ich einfach meine Needs kommunizieren kann. Das heißt, ich gehe wirklich auch, das habe ich auch gelernt, dass ich zu meinem Chef gehe und sage, das brauche ich oder da will ich hin, weil wenn ich nicht kommuniziere, was ich brauche und wo ich hin möchte, weiß es der Chef einfach nicht. Dann wird man auch schnell frustriert, wenn man irgendwie nicht das bekommt, was man will. Und so kann man sagen, so, hey, ich habe da jetzt drüber geredet. Also entweder ändert sich irgendwie was für mich oder ich muss daraus irgendwann auch Konsequenzen ziehen. Deshalb, das ist super wichtig, dass man einfach hingeht und einfach sagt, wo man hin möchte, weil die Leute können einfach nicht hell sehen.
Ja, man kann ja immer nur vorm Kopf gucken, ja, als in den Kopf hinein. Aber wäre das zum Beispiel auch etwas, was du jetzt deinem früheren Ich geraten hättest, dass man einfach offen kommuniziert, was man braucht, was man will?
Boah, nee, tatsächlich nicht. Ich hätte wahrscheinlich echt gesagt, ja, vertrau in dir selbst, also einfach Selbstvertrauen, trust the process. Also ich meine, ich habe die Zeit damals einfach gebraucht, um mich zu entwickeln. Und da habe ich vielleicht auch einfach das Erststudium gebraucht, um einfach zu sagen, so, hey, jetzt bin ich so weit, dass ich Informatik studieren kann. Wenn ich diesen Prozess nicht so gemacht hätte und es so abgelaufen wäre, bin ich auch nicht hier.
Dankeschön bis hierher für dieses aufschlussreiche Gespräch bisher. Aber bevor wir so zu unseren Klischees kommen, finde ich, gibt es eine wichtige Frage noch, die auch für unsere Zuhörer ganz wichtig ist. Was würdest du unseren Zuhörern und ganz speziell auch jungen Frauen, die sich für IT und Informatik einfach interessieren, noch mit auf den Weg geben?
Ja, traut euch, macht es. Also ich kenne viele, die mal gesagt haben, also auch wenn sie auch in meinem Alter dann waren, 26, 27 oder Ende 20, so, oh mein Gott, ich kann das ja jetzt nicht mehr machen. Doch, probiert es aus. Ich meine, was soll schief gehen? Man fängt an, man stellt fest, es funktioniert oder es funktioniert nicht. Und man hat halt einfach nichts verloren. Man kann eigentlich nur gewinnen.
Also im Groben, im Ganzen würdest du einfach sagen, einfach machen.
Einfach machen, trauen, sich nicht einschüchtern lassen. Auch gerade davon, dass es eine Männerdomäne ist. Die beißen alle nicht, man kann sie immer fragen, auch nach Hilfe fragen. Manche freuen sich auch, wenn sie ihnen helfen können. Ich habe auch gerade in Mathe, habe ich oft gefragt, hey, kann mir mal jemand was erklären, und habe Hilfe bekommen.
Ja, und außerdem, man hat ja gesehen an der Uni, da haben ja die Männer eher Angst vor dir gehabt, als du vor dir.
Wie mit Spinnen.
Aber jetzt kommen wir zu, finde ich immer noch meine Lieblingskategorie, bei uns die Klischees. Da habe ich ein bisschen was mitgebracht. Natürlich so ganz typische Klischees, wo man denkt, ja, Softwareentwickler, die hocken einfach nur in einem dunklen Raum und programmieren auch in ihrer Freizeit. Stimmt es bei dir auch? Bist du auch jemand, der sagt, ja, Mann, Samstag, ich schließe mich ein und dann wird erstmal schön eine Runde gecodet. Heißt das so dann, wenn man Sachen macht?
Nee, bei mir ist es überhaupt nicht so. Also ich habe ja schon gesagt, das lange Sitzen ist wirklich für mich einer der Painpunkte an dem Job. Das heißt, wenn ich nicht entwickle, dann bin ich irgendwo aktiv. Ich mache Sport, mache Yoga, Pilates, Winter Snowboarden. Also ich versuche auf jeden Fall aktiv zu sein und nicht noch weiterzuentwickeln. Da gibt es natürlich andere Leute, die machen das als ihr Hobby. Das ist jedem selbst überlassen.
Ja, von der nächsten Person weiß man, wer auf jeden Fall Big Bang Theory geschaut hat. Diese Person ist nicht so aktiv mit Sport. Ihr seid alle wie Sheldon Cooper.
Das würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Aber dieses Typische, das ist mein Platz. Also das habe ich auch schon. Also ich habe gerne meinen festen Arbeitsplatz und da möchte ich sitzen. Und also ich glaube, das fände ich jetzt nicht so lustig, wenn ich zur Arbeit komme und da sitzt jemand. Ich meine, das müsste ich dann runterschlucken und mir einen anderen Arbeitsplatz suchen. Aber ich habe schon gern meine gewohnte Arbeitsumgebung.
Ihr habt irgendwann mal so das Gespür entwickelt für alles, was ihr so seht, so einen Code zu sehen. Ist das bei dir auch so? Denkst du in Zahlen?
Nee, überhaupt nicht. Also, was ich aber tatsächlich merke, ist, dass man manchmal so eine gewisse Art zu denken hat, die dem Code recht ähnelt. Also, dass gewisse Sachen verstehe ich manchmal anders und im Nachhinein denke ich dann so, oh mein Gott, so war das gemeint. Ja, da gibt es irgendwie diesen typischen Satz mit, bring Brot mit, wenn es Eier hat oder sowas, und dann wird halt nur Brot mitgebracht, aber nicht die Eier, weil man halt wirklich im Code-Format denkt und einfach dieses 1:1 umsetzt. Was in Sprache ist, setzt man einfach einen Code um.
Okay, kurze Zwischenfrage. Arbeitest du zu Hause auch in einem Scrum-System? So selbst, um dich selbst zu organisieren, so Scrum-mäßig Kanban-System?
Nee, also
okay. Ich kenne so ein paar Softwareentwickler, die das machen. Die haben tatsächlich so ein Kanban-System
zu Hause. Für ihre privaten Aufgaben. Da denken wir
so am Kühlschrank. Okay. Ja.
Ihr seid alle Nachteulen.
Ja, also dem Klischee entspreche ich nicht. Aber ich bin ja auch nicht der typische Softwareentwickler, muss man tatsächlich sagen. Ich bin ja wirklich eher der Early Bird im Vergleich zu meinen Kollegen. Ich denke, bei anderen Kollegen trifft das schon eher zu in der IT. Bei mir absolut gar nicht. Ich meine, wenn ich morgens um 6 Uhr aufstehe, kann ich mich nicht als Nachteule bezeichnen.
Vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und Gast bei uns warst. Es war sehr schön, sehr cool, sehr aufschlussreich. Ich habe auf jeden Fall viel heute dazu gelernt. Wie sieht es bei dir aus, Helena?
Total. Also das ist, ich finde es immer wieder faszinierend, wie man aus Zahlen und Codes dann so eine Website zum Beispiel macht oder jetzt bei dir in den speziellen Bereich mit der Mikroskopie. Das ist wirklich, dass du uns das auch so greifbar jetzt so ein bisschen veranschaulicht hast, war auch echt Gold wert. Also man sieht jetzt nicht nur Zahlen in der IT, sondern man hat irgendwie was Visuelles, finde ich persönlich jetzt mit diesen Beruf, den man verknüpfen kann.
Ja, schön, dass du auch als Frau dem Ganzen jetzt eine Stimme und auch ein Gesicht dazu gegeben hast. Sehr cool für unseren Podcast an der Stelle. Und wenn euch die Folge gefallen hat und euch und ihr auch daraus sehr viele Learnings für euch ziehen konntet, dann lasst gerne ein Like da, abonniert uns, folgt uns oder aktiviert die Glocke. Dann hören wir uns bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.